Pro und Contra, diese Woche sind wir ganz unter uns. Wir reden über Fußball. Schließlich ist um die Schweizer Nazi doch einiges los, obwohl man an und für sich ja mit schlafwandlerischer Sicherheit sich durch die EM-Qualifikation bewegt. Dann kann man nicht von schlafwandlerischer Sicherheit beim DFB reden, was umso mehr Gesprächsstoff bietet. Und die Rugby-WM läuft. Und unsere Hörer wären enttäuscht, wenn wir das nicht würden thematisieren. Ganz bestimmt. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Contra.
Herr Kessler.
Herr Gysi.
Wie geht's?
Gut, gut.
Schön, das freut mich sehr.
Zurück aus der Ferien, jetzt endgültig zwischendurch mal einsetzen gehabt hier im Podcast. Hat mich immer sehr gefreut, aber fast 3 Monate Ferienzeit wird irgendwann ermüdend, weil es kein Unterbruch mehr ist von einem Festprogramm. Man geniesst dann die Ferien gar nicht mehr so, wie es ist. Also ich muss dazu sagen, nicht nur Ferien, sondern auch über die Zeit abbauen.
Drum,
3 Monate
aber darum sitzen wir uns ja, weil wir uns eigentlich nicht mehr kennen.
Ja.
Das ist der Grund dahinter.
Der erste Reflex gsi, den ich dich gesehen habe.
Wer sind sie und was wollen sie? Schulden sie mir nicht noch Geld? Irgendwie so ungefähr. Wir müssen uns als erstes entschuldigen, beziehungsweise wortreich darauf hinweisen, dass wir etwas versäumt haben letzte Woche.
Genau, und unsere Kollegen von MySports, vom Podcast, wo man dort kuratiert, Pack-Off heisst, das haben wir vergessen zu sagen. Zu unserem Erstaunen noch haben wir das festgestellt, das müssen wir an dieser Stelle noch
unbedingt nachholen. Pack-off, sollte man hören. Und man muss dazu sagen, sie haben sich nicht beklagt. Es ist nicht so, dass sie gekommen wären und im Nachhinein gesagt haben, ui, da hat es auch gar nicht gesagt, wer wir sind. Nein, Raffi Walser und Andreas Hagmann, die letzte Woche mit uns zusammen die grosse National League Saison-Vorschau gemacht haben, wo, wie wir gesehen haben, wo wir vorhin geschwind die Hörerzahlen durchgeschaut haben, auch sehr gut gelost wurde, was uns sehr freut. Nein, die hat kein Wort gesagt diesbezüglich. Ich glaube, sie haben es selber auch nicht gemerkt, wie wir auch nicht. Da merkt man, dass wir halt am Schluss immer noch in Podcast-Jahren sehr jung sind, noch keine abzockten Profis und prompt vor lauter Freude an der Diskussion vergessen haben, ja, das Administrative noch zu erledigen. Also, wir sagen es noch einmal. Pack-off, MySports-Podcast mit dem Raffi Walser, mit dem Andreas Hagmann, mit noch einem weiteren Raffi, was letztes Mal Raffi Mahler das letzte Mal sein Fett wegbekommen hat vom Raffi Nummer 1 oder Nummer 2, dass wir jetzt die untereinander ausmachen. Ich hoffe, die zerfleischen sich jetzt richtig auf das aber, dass wir da so richtig Unfrieden gestiftet haben. Nein, hört euch ruhig rein. Aber zuerst jetzt bitte da dranbleiben, so pressieren tut es ja auch nicht. Wir haben doch einige Themen, nicht nur Hockey. Nicht, dass nach letzter Woche das Missverständnis entsteht, dass wir jetzt plötzlich zum exklusiven Eishockey-Podcast geworden wären.
Nein, im Hockey fischen wir auch noch ein bisschen im Trüben, weil noch eigentlich nichts passiert ist, außer ein paar Vorbereitungsspiele, die sich als Champions-League-Spiel verkleidet haben. Da kann man etwas interpretieren oder auch nicht, aber im Fußball zum Beispiel mit der Schweizer Nazi läuft konkret etwas, da haben wir auch schon
einiges los.
Ein bisschen Ärger mitgekriegt. Man ist sich nicht grün. Ich finde es lustig, so etwas zu beobachten. Macht mir Spass, was da dann auch daraus erwächst. Also Kritik vom Captain, dem Granit Xhaka, wo richtig Trainer zielt hat, durchaus, absolut. Und nachher die Frage, darf der das, soll der das, muss der das sogar, kontrovers diskutiert.
Wenn wir es von vorne aufrollen.
Die Schweiz hat gegen Albanien gespielt.
Kosovo.
Im Kosovo, Entschuldigung, nicht falsch, verstehe bitte. Irrtum meinerseits. Im Kosovo gespielt, 2-2 gemacht, kurz vor Schluss, glaube nein.
In der Nachspielzeit,
also gleich kurz vor Schluss, weil das Spiel läuft, solange es läuft, der Ausgleich kassiert. Und daraufhin hat er gar nicht geschafft.
Fundamentalkritik geäussert, hat man das Gefühl gehabt, am Trainingsbetrieb von der vorhergehenden Woche oder von der vorhergehenden Tag. Er hat gesagt, man habe tief Intensität gehabt, sei ein bisschen wie Matchel im Park, dann der Match in Pristina gegen Kosovo. Was eigentlich nur logisch sei, wenn man die Woche vorher gesehen hätte. Das ist die Quintessenz eigentlich von seiner Aussage. Wie du sagst, das ist natürlich etwas, das in Richtung Murat Yakin gewünscht ist vom Trainer. Das ist jetzt ein paar Tage alt, das Thema. Und trotzdem, ich glaube, das kann man sagen, die Fußballschweiz diskutiert wieder einmal über die Doppelpersonale oder über die Personenkombination. Xhaka Yakin hat es ja der ein oder andere Fall schon gegeben, wo die beiden in irgendeiner Form aneinander geraten. Das ist ein grosses Wort, aber gewisse Reibung hat es gegeben. Also, ich erinnere mich daran, dass Granit Xhaka zuerst gefehlt hat. In den ersten Match von Murat Yakin, die dann auch sehr gut gelaufen sind, dann ist er zurückgekommen, dann hat er auf einer ungewohnten Position müssen spielen und dann tatsächlich auch öffentlich formuliert. Ja, Trainer, die mich kennen, meine ist die Formulierung gewesen, wissen, dass ich auf einer anderen Position besser bin. Es ist ja nicht so. Das zeigt ja das Beispiel, dass der Granit Xhaka mit Kritik hinter dem Berg hebt, da grundsätzlich kein Problem in der Öffentlichkeit seinen Standpunkt kommt. Das wissen wir mittlerweile, trotzdem überrascht, dass die Aussage jetzt so Wellen geworfen haben.
Einerseits schon, andererseits auch nicht. Das ist das Thema, man kennt die Personen und ich bin aber nicht ganz sicher, ob die das hundertprozentig ernst meinen oder ob es wirklich so tief geht oder ob es auch mit ein bisschen damit kokettieren, dass die Leute fast erwarten, dass dann da wieder etwas kommt zwischen Muri und dem Xhaka. Die Frage ist ja, darf ein Captain so etwas öffentlich Systemkritik oder Manöverkritik betreiben, direkt nach dem Spiel? Muss ich immer überlegen, was bringt es eigentlich? Was bringt es der Mannschaft? Ist es unbedingt nötig? Muss man irgendjemanden wachrütteln? Wird die Kritik intern formuliert? Dann würde ich sagen, fragt man sich, für was? Also, dann kann man es intern auch vorher ansprechen. Ich glaube, die Spieler sind alle Profi im Ausland. Ja, sie spielen nicht, die meisten nicht in der Schweiz. Und somit in einem Betrieb drin, wo die Leistungskultur ganz wichtig ist, da werden sie auch so trainieren, dass sie vorbereitet sind auf Spiel unter höchsten Anforderungen. Dann tut es mir schon ein bisschen komisch, wenn man nach zusammenkommt und als Mannschaft gegen einen Gegner, wo man eigentlich schlagen muss, keine Leistung herbringt, wo man sagen kann, die muss man dominieren. Die kann man dominieren, wenn man schnell, präzise und athletisch auftritt.
Also ich meine, ich habe den Match gesehen, es hat dem Team oder dem Auftritt von dem Team wirklich Ernsthaftigkeit ist das falsche Wort, Dringlichkeit gefehlt. Also man hat das Gefühl gehabt, es sind dann auch Goal im falschen Moment gefallen. Also man hat ja dann relativ früh geführt, Remo Freuler, 14. Minute, das 1-0 geschossen. Hat man gedacht, okay, das läuft jetzt. Sie erwartet den Gang, man spielt das ab, man hat es im Griff gegen tapfere Kosovaren, die aber der Schweizer Nationalmannschaft an und für sich fußballerisch nicht gewachsen sind. Und hat nachher aber echt zurückgeschaltet, relativ früh. Also das, was wir... Also, ich schließe jetzt von mir auf andere, die mir vor dem Fernsehen gedacht haben am Samstagabend, nämlich, das läuft jetzt, das kontrolliert man und legt dann irgendwann mal noch das zweite Goal nachher und dann hat man eigentlich den nötigen Sicherheitsabstand und schaukelt das Ding. Das ist nicht passiert, sondern man hat den Gegner ins Spiel gekommen. Der hat tatsächlich nachher, je länger das Spiel gedauert ist, auch reelle Gelegenheiten gehabt, zu gefährlichen Szenen zu kommen. Hat den Ausgleich geschossen, hat nachher noch einiges Goal kassiert, Kosovo. Also Freuler, Goal kassiert, Kosovo ist auch eine sehr schöne Formulierung. Die Schweizer haben es dann tatsächlich geschafft, noch mal in die Führung zu gehen. Freuler mit dem abgelenkten Schuss, wo, was sind das, 10, 11 Minuten vor Schluss, eigentlich müsste die Entscheidung sein und dann kassiert man tatsächlich in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Das ist einigermaßen unverständlich gewesen, von A bis Z. Also man hat sich dort schon als Beobachter, der Schweizer Nazi zugeneigt ist, gewünscht, okay, also übernehmen jetzt die Initiative, übernehmen den Match und bringen das heim. Das ist nicht passiert. Erschwerend dazu kommt, dass man im Sommer gegen Rumänien Ähnliches gemacht hat. Dort hat man auch in der Nachspielzeit oder später Ausgleich kassiert. Also es ist, man kann langsam jetzt von einem Muster reden. Also, wenn es jetzt gegen Andorra, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, am Abend spielt Nazi in Sion gegen Andorra. Wenn es jetzt gegen Andorra auch passiert, dann ist es wahrscheinlich ein grundlegendes Problem. Dann hat es nicht unbedingt mit einem Muster zu tun. Ich glaube, gegen die sollte man auch mit weniger Intensität gut abschneiden, souverän abschneiden.
Andorra.
Aber
Andorra. Das muss die man sich nochmal auf die Zunge zergehen
lassen. Nein, die mögen wir ja auch. So ist es
ja,
nicht.
Ja gut, ja.
Ja.
Die anderen müssen wir auch mögen. Das ist ein bisschen Krux von so einer Gruppe. Wo man dann das Gefühl hat, oh, man hat Losglück. Jetzt spielt man gegen Gegner, die man schlagen muss. Gleichzeitig sagt man, es gibt keine Kleine mehr. Was nicht das... Man hat das zuerst mal gesagt, Rudi Völler, wo er irgendwie
zu dem kommen wir später.
Kurz vor dem Weisswurstwaldi gestanden ist, wo er kritisiert hat.
Das hat sich vorher Schweine gesagt.
Kleine
das hat wahrscheinlich es 1930 ist halt, an der ersten WM nein, schon jemand gesagt. Nicht. Das glaube ich schon.
Das ist ein bisschen früh. Aber der Gegenbeweis ist einfach nicht.
Jemand, der seiner Zeit voraus war.
Das ist möglich. Ein Visionär.
Ein Uruguayer.
Uruguaschi. Wäre möglich. Nein, die Krux von diesen Gruppen ist, einerseits wünschst du dir ja leicht die Gruppe, dass du durchkommst. Andererseits ist das auch gefährlich, weil gegen die Gegner vielleicht eben nicht die gleiche Ernsthaftigkeit am Tag leisten. Das Gefühl, schlimm wir eh, müssen wir auch schlagen. Dann kommen wir in das Spiel raus, wo du siehst, das ist nicht ein Spiel gewesen, wo die Schweizer Nazi mit hundertprozentiger doch Ernsthaftigkeit dahinter ist, weil sonst wäre auch die Dringlichkeit spürbar gewesen. Sag jetzt mal. Und da hat natürlich der Trainer schon eine gewisse Verantwortung, also seine Spieler zu fordern, 100% zu geben, auch wenn es schwierig ist. Gegen so einen Gegner fehlt dir auch der Resonanzkörper. Also du musst dein Tempo, deine technischen Vorteile können ausspielen. Und wenn einer austrippelt ist und du könntest ihn eigentlich dreimal austrippeln und scheitern ist nachher, weil er immer noch auf die erste Finte reagiert, dann wird es schwierig. Das verstehe ich schon auch. Also die sind sich gewöhnt, gegen bessere Spieler zu spielen und gleichzeitig musst du sie schlagen. Also braucht es einfach einfaches Spiel, Ernsthaftigkeit. Und vor allem müsste man sagen, da sollte man, wenn schon, dann höchstens, allerhöchstens eins gegen Goal kriegen. Und der Kollege Sportfreund Scher, der eigentlich als hervorragender Innenverteidiger gilt, glaube ich, bei Newcastle.
Das dürfen wir so sagen, ja.
Rechts innen, nicht rechts außen. Hat aber diese Saison schon ein bisschen einstecken müssen. Er ist auch schon als Passagier bezeichnet worden. Ich glaube, das war beim Spiel gegen Liverpool, wo es gegen 10 Scousers noch 2 Goal kassiert haben. Nachher hat es geheißen, Scher ist nur ein Passagier. Wenn er so weitermacht, fliegt er aus der Stammelf.
Passagier.
Genau. Wunderschön.
Excuse. Ja.
Aber es ist schon ein bisschen, wenn der wichtige Spieler dann, das ist, glaube ich, beim 2-2 gewesen, wo er eigentlich nicht mehr hergekommen ist.
Gut, du siehst die ganze Mannschaft schlecht, oder die ganze Hintermannschaft schlecht aus. Du mir das amigs schwer.
Das sollte einfach nicht passieren. Das sagt man dann nachher auch. Natürlich sollte es nicht passieren. Ich glaube, das ist dann einfach noch die Auswirkung, aber nicht der Grund dafür. Also, ja. Das muss von Anfang an eigentlich klar sein, dass du einfach durchziehen musst. Und das hängt natürlich schon ein bisschen am Trainer. Ob es am Training hängt, das weiss ich nicht. Weil dann müssen wir das Training zuerst sehen, oder? Also ist die Intensität hoch genug dort? Oder nimmt man das Spiel von vornherein auf die leichte Schulter?
Also was man muss sagen, und Granit Xhaka ist ja in der Öffentlichkeit eine streitbare Figur im Grundsatz, also in der Schweizer Fußballöffentlichkeit definitiv. Er hat von Anfang an gesagt, als die Gruppe bekannt worden ist, dass das eine Gruppe ist, wo man mit 10 Siegen eigentlich muss durchmarschieren. Also wenn einer sich im Druck bewusst war, wo man auch mit so einer leichten Gruppe, es ist wirklich einfach, also das muss man so sagen, und es kommen die ersten zwei weiter, also es ist nicht wie in anderen Qualifikationen, wenn der zweite noch Playoffs spielen oder so. Ihm ist das klar gewesen, dass man das jetzt eigentlich souverän muss machen, seriös durchmarschieren, adieu, merci, wir sind für höhere Aufgaben berufen, nämlich an dieser EM jetzt mal noch etwas zu reissen, so weit wie möglich zu kommen dort. Also das, die Ambition hat er offensichtlich, die hat er schon früher gehabt. Und das vielleicht erklärt das auch die Reaktion. Ich finde es jetzt, ich muss es wirklich sagen, dass er das öffentlich macht, finde ich nicht schlau. Da bin ich nahe beim Trainer. Ist unklar, ob er das vorher schon versucht hat, intern anzusprechen. Das weiß ich nicht. Es hat so, nicht so getönt am Samstag.
Ja, ist dann aber das, schwierig, oder?
Dass also er das gemacht hat. Aber,
interpretiert dann auch etwas rein. Also da müsste man eigentlich sagen, gut, aber du bist der Captain von dieser Mannschaft, wenn du spürst, dass im Training nicht Vollgas gegangen wird, müsstest du vielleicht auch du etwas sagen. Natürlich ist es die Hauptaufgabe vom Trainer, aber vielleicht sagt der Trainer auch, gut, also ich bin nicht dazu da, um diesen Profis jedes Mal zu sagen, das müssen Einsatz bringen. Das gehört für die zum Rüstzeug. Da haben wir auch einen Captain, der im Fall kann sagen, hey, das Tempo ist mir zu wenig hoch im Training. Nehmen wir mal, weiß ich was, irgendwo rein, raus, was auch immer, machen einfach mehr. Oder er geht mit gutem Beispiel voran. Und wenn das nichts nützt, dann sagt er irgendwann mal etwas. Ich finde das gar nicht verkehrt. Ich bin eh eigentlich als Chaka-Fan bekannt. Ich habe gerade vorhin mal gesagt, er wäre ein guter Hockeyspieler geworden, weil er den Biss hat, den Durchhaltewillen, das Durchsetzungsvermögen und ja, auch robust wirkt. Ob das wirklich ein Vergleich ist, wo man ziehen kann, vielleicht auch nicht. Hat mir aber gepasst, der Vergleich. Aber ich finde es eigentlich richtig, dass der Captain eingreift, auch vielleicht zum Präventiven mal einem eins von den Bug zu setzen. Vielleicht spürt der Chaka auch, dass da irgendeine Zersetzung im Gang ist. Darf nicht vergessen, unter dem Petkovic hat man immer gehört, wie gut gerüstet dass der Coach ist, taktisch, wie er den Spieler kann einstellen kann. Man hat dort nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwo Schindluderei betrieben wird, dass man sich nicht einsetzt, dass es dort daran mangelt. Darum ein Orientierungspunkt. Und wenn er natürlich merkt, dass da zu wenig Augenmerk drauf gelegt wird und es passiert nichts, dann öffnet er sich halt und sagt einmal in der Öffentlichkeit etwas. Ich finde, das dürfte der Captain auch machen. Es kommt immer darauf an, in welcher Tonalität. Und das hat mich jetzt nicht gross gestört.
Ja, da bin ich nicht ganz bei dir. Da muss ich dann doch widersprechen. Du sagst, eben, Tonalität ist entscheidend. Am Schluss ist es eine Aussage auch im Frust, unmittelbar nach dem Match. Gleichzeitig hat er es mehrfach wiederholt. Wie man aus Pristina gehört hat, also sowohl im Fernsehen, dann auch vor der schreibenden Presse sozusagen. Also es war ihm klar gewesen, er wollte die Botschaft setzen. Am Montag ist der Remo Freuler vor die Medien getreten, der im Mannschaftsrat ist und gesagt hat, der Mannschaftsrat hätte jetzt kein Problem gesehen in der Gestaltung der Trainings. Also muss dazu sagen, es ist neben Murat Yakin gehockt, als er das gesagt hat, aber also es scheint mindestens nicht Konsens zu sein in dieser Mannschaft, dass es das Problem gibt. Von dem her finde ich es dann heikel, ehrlich gesagt, in einer Qualifikation, wo man immer noch Ersten ist, wo man an und für sich das Ding schaukelt, auch wenn es jetzt nicht mit 10 Siegen wird sein, sondern maximal noch mit 8. Man hat jetzt in Kosovo blöd in letzter Sekunde noch den Ausgleich bekommen. Das ist ärgerlich, das ist nicht nötig, das ist keine gute Leistung gewesen. Aber man sorgt jetzt wahnsinnig für Aufmerksamkeit auf die Nationalmannschaft vor einem Spiel gegen Andorra, wo man, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, souverän wird gewinnen, dann geht auch wieder zum Club. Dann hat man lange Zeit, um miteinander reden, sagen, los, also das passt mir im Fall nicht, wie wir da trainieren. Jetzt ist Aufregung, wir müssen da nicht um ein heißes Brei herumreden, wir schreiben uns die Fingerwund, beziehungsweise vor allem unsere Kollegen Sebastian Wendel und Michael Wegmann, die in den letzten Tagen eine Einschätzung nach der anderen geliefert haben zu dieser Thematik. Man hat wieder richtig, richtig Betrieb um die Nation auf eine Art, die es eigentlich nicht braucht. Aber, also, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht zusammenkommen.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, weil ich sehe das fast ein bisschen vielleicht von einer humoristischen Seite als Konjunkturprogramm für Mannschafts- und Teampsychologen. Also man sagt vielleicht, es kann nicht sein, dass wir mit 10 Siegen da durchlaufen. Wie sehen wir dann mit der EM aus? Da sind wir uns gewöhnt, gegen deren Mannschaft laufen wir durch. Dann stehen wir vor grösseren Aufgaben und wissen nicht mehr, wie wir die Hürden sollen überwinden. Das ist jetzt ein bisschen konstruierte Sache. Du siehst, ganz zentdenkt habe ich das nicht. Aber du bist tatsächlich froh, wenn es ab und zu mal ein bisschen knirscht, dann kannst du dich miteinander beschäftigen. Es muss nicht immer zum Skandal kommen, finde ich. Und da ist natürlich, vielleicht hat man zu wenig daran gedacht, was das auslöst in der Öffentlichkeit. Natürlich, wenn der Captain den Trainer kritisiert in der Öffentlichkeit nach so einem Match und dann nicht nur im Affekt, sondern wiederholte Mal. Das heisst, es war das Programm gewesen, es ist bewusst gemacht worden. Ich finde die Wortwahl okay, es ist nicht irgendwie reingehauen worden, dass der Captain öffentlich etwas sagt, das kann man bestimmt kritisieren. Ich finde, in dem Fall geht es. Aber wenn es der Mannschaft hilft, und das hoffe ich, das macht es, dass es quasi einen Effekt hat, sagt, hey, so können wir nicht spielen. Nicht nur, weil wir dann, oder nicht aus dem Grund, dass wir uns dann nicht qualifizieren, sondern weil wir als Mannschaft nicht weiterkommen. So. Man kann nicht, man muss auch, das, wenn der Gegner nicht auf Augenhöhe ist, muss man Und das ist Leistungskultur, muss man versuchen, fertig zu machen. Das geht nicht immer, aber das muss eigentlich das Ziel sein, dass man trotzdem seine Stärken kann ausspielen. Du kommst dann gleich irgendwann in Schwung, auch wenn der Gegner vielleicht nicht überall kann mitgehen. Ja?
Du hast das Wort Kritik vorher gebraucht. Wir haben schon das Gefühl, es handelt sich um Kritik vom Granit Xhaka am Nationaltrainer Murat Yakin. Murat Yakin sieht es aber ein bisschen anders. Mindestens hat er das am Montag an der Pressekonferenz so formuliert. Wir hören schnell rein.
Also ich habe es auch nicht als Kritik empfunden. Ich habe es ja mehr als eine Anregung empfunden.
Hast du nicht als Kritik verstanden, sondern als Anregung?
Da ist uns Licht aufgegangen.
Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Was ist das gewesen?
Das war FC Basel, Christian Gross.
Einer der ganz grossen von der Schweizer Trainer. Zumpf.
Das war Anfang 2000er Jahre. Irgendwie, wir haben das angeschaut natürlich nachher auf YouTube und haben gesehen, Chimenez ist dort gesessen, Jakim-Brüder sind drin, Huckel und so weiter. Grosse Zeit vom FC Basel. Und was ist das? Schweizer Fernsehen, wo im in der Garderobe
war. Ja, ich glaube, für eine Dokumentation, wo der FC Basel begleitet worden ist. Ich glaube, es ist der Topf im Kopf, hat die Doku geheißen. Übrigens sehr sehenswert, eine extreme Nähe, die man heute nie mehr würde zulassen. Und dabei ist zu dem kurzen Dialog gekommen, oder zu dieser kurzen, was ist es? Ja,
es ist
sofort geflügeltes Wort entstanden bei dieser Sequenz, wie du richtig sagst. Wo wir jetzt geschwind reinhören.
Hakan! Hakan! Niemand ist perfekt, Hakan! Als Anregung, Hakan! Doch nicht als Kritik! Damit nochmal!
Ja!
Das ist am Kind geblieben. Und zwar also, beiden wahrscheinlich.
Offenbar, das ist in der kollektiven...
Der Muri hat das irgendwie...
kollektiven Familiengedächtnis scheint sich das nicht als Kritik, als Anregung. Offensichtlich ist das bleiben hangen. Schade, dass er das Damino mal nicht auch noch gebraucht hat, wo der Christian Gross ganz zum Schluss noch hinten nachschiebt, weil es ihn irgendwie offensichtlich doch nervt, dass der Hakan Yakin, der angesprochen ist. Es geht eigentlich um einen Doppelpass, den er mit dem George Koumantarakis, jetzt kann man sich fragen, sollte man wirklich mit dem George Koumantarakis Doppelpass spielen? Oder hat man dem nicht einfach den Ball auf den Kopf schiessen? Das war, glaube ich, damals die erfolgsversprechendere Strategie gewesen. Aber auf jeden Fall hat Christian Gross im Hakan Yakin vorgeschlagen, er soll das doch mit einem Doppelpass versuchen, der dann wieder Wort geben. Und dann ist das gekommen. Ja, also...
Und er hat ihn gesiezt. Das ist auch so herrlich. Sie.
Das haben wir bei uns früher die Lehrer gemacht. Ab einem gewissen Alter am Gymi. Jetzt heisst es Sie, Emanuel. Dann hat man sich wahnsinnig ernst genommen gefühlt, natürlich.
Das hat damals noch funktioniert.
Das hat total funktioniert. Ja gut, du schaffst natürlich immer eine gewisse Distanz. Und gleich im Fußball natürlich sagt man sich den Vornamen. Es macht ja nicht unbedingt, ich finde es nicht absurd, auch wenn es lustig tönt. Ist das bei euch nie ein Thema im Hockey?
Nein.
In einer Hockey-Garderobe? Gut, es ist eh wahrscheinlich viel Englisch und dann ist es einfach Juden, dann ist es wie egal.
Ganz ein anderes Format und Sprache, würde ich sagen. Das Idiom ist dann auch, funktioniert auch einfacher. Also so ein Dialog, kann ich sagen, wäre wahrscheinlich bei uns nicht standgekommen. Widerspruch ist nur ungern angenommen worden von der Trainerseite. Also, man hat dann als Spieler höchstens mal gehört, shut the bleep up, there's no yeah buts und so weiter. Also zuhören, wirken lassen und besser machen. Finde ich eigentlich auch schön so. Dass man so respektvoll miteinander umgeht. Spielen sie doch einen Doppelpass?
Ja, es ist offensichtlich auch nicht als Kritik, sondern als Anregung gemeint.
Bitte, erwarten wir noch, bitte spielen sie doch. Wobei dann das Damino mal am Schluss, das rückt dem Verhältnis eigentlich wieder gerade.
Christian Gross und seine dann doch ein bisschen kürzere Lunte. Also gut, wir befinden uns dort in der Pause, in einer Halbzeitpause. Also man hätte dann auch nicht ewig Zeit, um Sachen auszudiskutieren.
Und das Damino mal ist nicht nach der Kritik am Niederfolg der Doppelpass.
Das ist ja auch keine
sondern
Kritik.
Das ist... damit nochmal gewesen, warum muss ich das überhaupt sagen? Es ist doch keine Kritik gewesen.
Und genau.
Es ist keine Kritik, damit nochmal, es ist eine Anregung.
Warum muss ich noch darauf hinweisen, dass es eigentlich warum können sie das nicht einfach entgegennehmen, Hakan? Das ist dann die Frage. Also,
man muss sich ja schon grundsätzlich überlegen, was darf denn ein Trainer noch? Also wenn ein Trainer seinem Spieler nicht darf sagen, spiel doch dort lieber einen Doppelpass, als dass du etwas anderes versuchst, muss auch schon so möglich sein, ohne dass der Spieler gerade eingeschnappt ist nachher.
Ja, gut, am Schluss wissen wir, niemand ist perfekt. Das hat Christian Gross im Hakan Yakındır auch gesagt. Und Anregungen sollte man entgegennehmen. Jetzt sind wir gespannt, wie die Anregung, die der Granit Xhaka und Murat Yakin gegeben hat, zu was das führt. Im ersten Nachgang von dieser ganzen Chance ist jetzt rausgekommen, dass man ihn offenbar noch stärker einbeziehen will, den Granit Xhaka, ihm mehr Einblick geben in die Trainingsplanung, in die Planung des Verbandes, also die Wahl von Trainingscamp-Ort, Trainingsplätze etc., Sponsorentermine angeht, da scheint ihm einiges sauer aufgestossen zu sein. Jetzt will man da mehr mit reinnehmen und logischerweise auch mehr in die Verantwortung nehmen. Das hat dann auch zur Folge, logischerweise. Wer sich einbringt, muss dann auch mittragen, im Normalfall, was entschieden wird. Also dann einfach dann Querschläger bringen, darüber aus, wird dann immer schwieriger. Gleichzeitig macht sich der Murat Yakın, ja, viel kann er nicht mehr zulassen, wahrscheinlich. Also er hat jetzt gesagt, es wird nicht mehr vorkommen, hat er öffentlich erklärt, der Murat Yakın über den Granit Xhaka, dass er sich so äussert. Dann müsste er dann, wenn es so wäre, logischerweise auch Daten folgen lassen, weil jetzt konkrete Fragen jetzt nicht gehabt. Aber lass uns doch noch über das ein oder andere Thema reden, sonst werden wir wieder wahnsinnig lang. Und wir haben uns heute ausnahmsweise kurz zu bleiben, das wird uns auch selbstverständlich gelingen. Wir haben aber gedacht, zur Feier von keine Kritik, sondern eine Anregung, könnten wir doch im einen oder anderen sportlichen Akteurin auch Anregungen geben, wie, wo, was wir können besser machen. Und wir bleiben gerade beim Fußball. Es ist ja nicht so, dass die Schweizer Nazi die einzige Nationalmannschaft ist, die im Moment für Schlagzeilen sorgt. Unsere nördlichen Nachbarn, die haben es ähnlich, die haben es geschafft gegen Japan in einer Art Revanche-Match von ihrem Fiasko in Katar an der WM noch übler auf den Deckel überzukommen. Und das hat jetzt Konsequenzen gehabt. Hansi Flick, Nationaltrainer, der nach Katar schon angezählt war, bis jetzt den Weg zurück in die Spur nicht gefunden hat mit seiner Mannschaft, ist Geschichte, ist entlassen worden vor dem heutigen, Dienstag ist der Aufnahmetermin, heutigen Match gegen Frankreich, hätte er müssen gehen. An seiner Stelle sitzt jetzt auf der Bank der Rudi Völler. Neben ihm der, wer ist es, Matthias Sammer und der Sandro Wagner. Das ist das Triumvirat.
Christian Wolf, glaube ich, oder wie heißt der?
Hannes Wolf. Hannes der Wolf, Kollege genau. Sammer hat, genau, der Sammer hat vorhin gelesen, darum ist es in meinem Kopf, hat im Prinzip schon erklärt, dass er nicht zur Verfügung steht als Interimslösung, obwohl das einer ist, der gehandelt worden ist. Genau, Hannes Wolf, der Nachwuchsdirektor, glaube vom DFB.
Irgend so etwas. Im Nachwuchs auf jeden Fall in einer höheren Charge
involviert, beschäftigt. Genau.
Zuletzt auch schon aufgefallen.
Die Rolle, die Sami Khedira mal hat wollen.
Der hat dann zuletzt sollen Sportdirektor werden, glaube ich. Hat aber gemerkt, dass der DFB gar kein Interesse hat an ihm. Was insofern erstaunlich ist, als dass man schon gesehen muss, dort, dass auch die Strukturen nicht mehr ganz richtig funktionieren. Also, Matthias Sammer übrigens in einem Bericht von der Süddeutsch, glaube ich, vor 10 Tagen oder so, deutlich gesagt, dass der deutsche Fußball am Boden liegt. Und dort drin hat er eigentlich schon gesagt, dass er sich nicht sehe in einem so
trainigen
Amt. Also, ja. Ausführenden Amt,
eher jetzt, als Berater. Jetzt wären wir schon in the middle of it.
Jetzt wollen wir wissen, was wären die Anregungen
an DFB? Wer soll es denn werden? Also der Felix Magath hat sich ins Spiel gebracht, habe ich gestern zu Abend noch gelesen.
Ja, der Lothar Matthäus hat sich wie üblich ins Spiel gebracht, indem er sich aus dem Spiel genommen hat.
Ja.
Ich glaube noch einer. Das ist immer so ein Spassvogel, der immer wieder auftaucht.
Also gut, der Peter Neururer muss gar nicht mehr machen, dass man ihn ins Spiel bringt. Aber ich glaube nicht, dass Peter Neururer selber der Meinung ist, er müsste jetzt den Job übernehmen. Wobei, wer weiß, man sollte grundsätzlich nicht Sachen annehmen über Leute, wenn man es nicht abschließend weiß. Man müsste eine Frage, aber nein, ich glaube, bei ihm ist nicht davon auszugehen. Es gibt noch ein paar Kandidaten. Der Julian Nagelsmann ist der Erste, der ist
ein seriöser Kandidat, würde ich sagen.
Genau, ein seriöser Kandidat ist auch gefallen, aus dem einfachen Grund, dass er im Moment keinen Job hat und einen guten Namen hat, im Grundsatz. Dann gibt es Oliver Glasner, in Frankfurt war bis im Sommer. Er hat einen Makler, er ist Österreicher. Was?
Überhaupt kein Problem.
Eigentlich kein Problem sollte sein, aber
ja gut, der Österreicher
hat stolze deutsche Fußballbund ist sich ja gewöhnt, dass ein deutscher Trainer die deutsche Nationalmannschaft trainiert und nicht irgendjemand von außen dazukommt und eingreift.
Also die Österreicher haben die Aufgabe übernommen, der Ralf Rangnick, der österreichischer Nazi-Trainer ist, oder Teamchef, muss man sagen, heisst es dort, haben gefragt, ob er würde gerne die deutsche Nazi übernehmen, jetzt, wo der Posten offen ist, und hat klipp und klar und kurz gesagt, nein.
Ja gut, der will nicht. Man muss dazu sagen, er hat sich ja darum bemüht, wo dann der Hansi Flick geworden ist. Und da erzählt man sich, dass es eher so ein Höflichkeitsgespräch muss gewesen sein zwischen Oliver Bierhoff als Nationalmannschaftsverantwortlichem und dem Herrn Rangnick. Also man hat sich eigentlich schon festgelegt gehabt, dass es sicher nicht der Rangnick wird, hat ihn dann aber angehört und ihm dann gesagt, nein, tut uns leid. Darum, naja, kann ich mir jetzt vorstellen, dass der Herr Rangnick einfach eine kleine Retourkutsche lanciert hat.
Ich würde ja, Dieter Hecking vorschlagen, einfach aus dem Grund, um sicher zu sein, dass der nie mehr Gladbach-Trainer wird. Das ist mir noch wichtig, das wollte ich noch anbringen.
Mhm. Das ist eine qualifizierte Anregung, auf jeden Fall.
Ein bisschen exzentrisch und vielleicht eigensinnig, aber aus meiner Sicht durchaus qualifiziert. Mhm.
Der Rudi Völler ist im Moment ja jetzt Bundestrainer wieder.
Der Rudi Völler war ja Bundestrainer, bevor die zuletzt in der Süddeutschen Zeitung als Südwestdeutsche, was haben sie geheißen?
Das war eine Art Erbmonarchie gewesen, aber
die Bewegung, die den ganzen DFB dominiert hat. Vorher war Rudi Völler und jetzt ist er auch wieder da. Da schließt sich also der Kreis. Also Rudi Völler war einer, der zurückgetreten ist. Oder? Das ist auch etwas, was es nicht mehr gibt. Also man tritt heute nicht mehr zurück, sondern man wartet, bis man geführt wird.
Ja gut, also ich meine, der Rudi Völler hat... Ich glaube, nie müssen darum zittern, ob er dann nachher nochmal einen Job findet. Ist ja dort auch schon reingerutscht, eigentlich eher. Habe ich in Erinnerung, nach Ribeck, nach der Ära Ribeck, hat Rudi Völler eigentlich müssen den Karre ziehen, hat es dann noch geschafft. Das ist ziemlich genau 20 Jahre her. Ich glaube, letzte Woche war Jubiläum gewesen, von seiner Weissbier-Wutrede, nachdem er gegen Island schlecht ausgesehen hat. Und der Waldemar Hartmann, unvergessen, deutscher ARD-Moderator, sich Rudi Völler zu dem, das machen die Deutschen schon immer so, dass der Bundestrainer dann kommt und dann wird er dort ein bisschen ausführlicher befragt und der Hartmann hat halt offenbar ein bisschen zu flapsig gefragt, warum man es eigentlich gegen Island nicht besser hinbekommt und daraufhin ist... Das haben wahrscheinlich die meisten schon auf und runter gehört. Die legendäre, du hast schon zwei Weizenbier getrunken und hockst jetzt da gemütlich, weil die Tirade kommen mit dem Tiefpunkt und dem immer tieferen Tiefpunkt und dem Käse, der da geschwätzt wird. Also das ist auch der Rudi Völler. Man kann also hoffen, dass der Waldemar Hartmann heute Abend, also nicht nachgeschaut, reanimiert, habe ich gesagt. Reaktiviert.
Ausgesprochen hast du
es
nicht.
Eieieiei. Ich wollte nichts im Ansatz sagen, wo in die Richtung geht. Reaktiviert wird für die Berichterstattung von diesem Länderspiel gegen Frankreich, wo die Deutschen jetzt definitiv nicht Favorit sind. Von dem her wird es auch kein Drama sein, wenn man da jetzt nicht viel hält. Rudi Völler hat auch schon bekannt gegeben, dass er nicht im Sinn hat, den Job länger zu machen, sondern sich wirklich als Übergangslösung sieht. Aber die Frage ist dann schon, so gross ist der Kandidatenkreis ja nicht.
Es ist auch schwierig. Also man sieht an dem ganzen Verfahren jetzt auch, wie wenig vorbereitet, dass der DFB ist auf irgendwelche Probleme, oder? Also eine Notlösung hat man gar nicht gedacht. Es ist einfach der Weg, wo man weitergeht und was nachher ist. Ja, das regelt man dann ad hoc. Also ein Plan scheint da nicht rumzuziehen, dass die ich weiß nicht, wieso hat man dem Hansi Flick noch mal Zeit gegeben, nachdem ja gesehen, nach der verpatzten WM, auch da passiert eigentlich nichts, ein ständiges Experimentierfeld. Andererseits hat man genau das bemängelt, dass keine Automatismen aufkommen, er findet nie seine Formation, eine gewisse Stammformation muss ja haben, damit sich um den Kern herum die ganze Gruppe kann entwickeln. Das ist ihm nie gelungen. Da hat man nicht auf, weiss nicht auf was gewartet. Eigentlich der gleiche Effekt wegen Jogi Löw zuvor auch schon. Man hat gemerkt, es funktioniert nicht mehr. Spätestens in der WM 2018. Und hat dann gleich noch gewartet wieder, oder? Also, frage mich schon. Handlungsbereitschaft im DFB, ich glaube, da muss man den ganzen Verband umkrempeln. Und da würde wahrscheinlich einer wie der Sami Khedira sehr gut tun, wo Haufen gesehen hat, aber noch jung genug ist, um noch erlebt haben, dass es eben auch zum Beispiel an einem anderen Ort gut geschafft wird. Sami Khedira, Real Madrid, glaube ich. Also, der hat schon, das ist eine Referenz. Der kann auch Eindrücke speichern, die mitnehmen, Visionen pflegen vielleicht. Mal etwas anderes als...
Gut, der Zug ist wahrscheinlich jetzt für einen Moment abgefahren.
Ja gut, ne? Jetzt hat sich wieder etwas geändert, wenn die ganze Situation ändert.
Aber er wird ja nicht Nationaltrainer.
Nein, aber er wird vielleicht die ehemalige Rolle vom Bierhof übernehmen, wo man sich auch ab und zu aus der Ferne gewünscht hat, dass da ein bisschen mehr Dynamik reinkommt und nicht alles einfach nur verwaltet wird. Wobei, eben, wenn man Weltmeister wird, dann stellt man sich ja meistens eben leider nicht die Frage, was können wir besser machen, sondern man sagt sich, wir machen alles richtig. Bis man dann eben merkt, dass nicht mehr alles so
läuft. Ja, ist jetzt doch so ein paar Jahre her, also um genau zu sein, 9, dass man Weltmeister geworden ist, die deutsche Fußballnationalmannschaft, 14.
Gut, wenn Brasilien 7-1 schlägst im Halbfinale.
Dann kann man 7 Jahre nach einem
Gol de Alemania, das ist...
schnell.
Kannst du eigentlich nachher machen, was du willst.
Ja, die Frage ist, wie lange? Jetzt sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, wo man wieder etwas tun sollte. Also, wir haben den Julian Nagelsmann als Kandidat. Zeit hat er. Die Frage ist, hat er Lust? Andere Medien haben ihn schon mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, weil dort Edin Terzic könnte das Thema sein, wenn der schlechte Saisonstart sich jetzt sollte fortsetzen. Dünkt mich allerdings eher früh. Jürgen Klopp wird genannt, völlig unrealistisch, nach allem, was man weiss. Wäre aber logischerweise der Wunschkandidat. Der wird aber in Liverpool eigentlich noch etwas wollen zeigen, hat bis 2026 Vertrag. Also, das sieht jetzt eigentlich nicht noch aus, als ob man den Kollegen würde finden.
Ja, dann könntest du dir jetzt den Klopp vorstellen?
Ja, wieso nicht?
Als Nazi-Coach?
Warum nicht?
Nein, der will doch eingehen. Der braucht das Tagesgeschäft, permanente Beschäftigung mit taktischen Problemen, mit Spielern, mit Transfers. Der
ist mittlerweile 56, der ist jetzt durch die Mühle durchgegangen, Vorsicht. Die längste Zeit. Er hat jetzt mehrere Jahrzehnte auf diesen Trainerbank verbracht mit dem täglichen Druck. Vielleicht würde er sich sagen, es ist Zeit für etwas anderes. Aber also der ist in Liverpool nicht fertig, das glaube ich nicht. Dann, der Kollege Glasner, haben wir vorhin angesprochen, wo tatsächlich in Wolfsburg und in Frankfurt interessante Arbeit gemacht hat. Der Makel, haben wir schon gesagt, der ist nicht Deutscher, was der Deutsche sicher schräg reinkommt.
Ja, dann, nein, das wäre also unvorstellbar. Wobei, historisch bedingt.
Schwieriges Thema. Apropos schwierig, die Engländer würden sich freuen. Stefan Kunz könnte auch ein Kandidat sein. Mittlerweile doch 60 und Nationaltrainer in der Türkei, dort zuletzt gerade 1-1 gegen Armenien gespielt. Also muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass sich viele Nationen um ihn reissen. Also im Moment hat er den Job als türkischer Nationaltrainer noch, aber angeblich könnte es dort auch eng werden. Ist lange Nachwuchstrainer im DFB. Also von dem her gibt es diese Verbindung. Vielleicht ist jetzt aber nie aufgefallen als Erfolgstrainer auf irgendeiner Ebene. Also,
Stefan Kunz.
Ja. Hat jetzt nicht.
Nachwuchsbereich sehr erfolgreich geschafft.
Ja, aber hat gut, du könntest jetzt sagen, in so einem grossen Verband muss sich irgendwann mal ein Erfolg einstellen. Als Vereinstrainer ist das sehr überschaubar, was er zeigt.
Zugegebenermaßen.
Du würdest jetzt sagen, der DFB ist kein Verein, darum ist es gleich.
Ist kein Verein. Darum ist es gleich. Jetzt habe ich es gemacht.
Danke
für mich. Horst Rubens hat vorher auch sehr erfolgreich dort geschafft. Ist der jemals, glaube ich, mal eingesprungen irgendwo als Vereinstrainer? Köbi
Kuhn hat beim SFV auch sehr erfolgreich geschafft. Als Vereinstrainer jetzt auch nicht unbedingt.
Mhm. Gareth Southgate bei den Engländern wird mittlerweile auch schon wieder kritisiert. Letztens ist die Frage gestellt worden, ob der noch in der Lage sei, die jetzt viel besseren jungen englischen Spieler noch können weiterzubringen. Sehr interessante Geschichte. Hat jetzt aber mit dem nichts zu tun, sonst müssen wir nämlich Anregungen.
Eine Anregung hätte ich aber noch.
Und die FA machen.
Der Name ist tatsächlich schon ins Spiel gebracht worden. Für mich eigentlich unvorstellbar. Aber er hat in Deutschland seine Spuren hinterlassen, im Weltfußball auch. Louis van Gaal geistert tatsächlich durch die Gazette, wie man so schön sagt. Dabei ist es mittlerweile ja vor allem das Internet. Was machen wir aus dem?
Wir freuen uns.
Dass er kommt oder dass er nicht kommt?
Dass er überhaupt in Erwägung gezogen wird. Das sehe ich immer gerne, Louis van Gaal. Das letzte bei den Holländern gewesen, oder? Und der WM noch aufgefallen durch Zielscheiben von Beschimpfungen von den Argentinier, wo man irgendwie vorgeworfen hat, irgendeinen Spieler mal nicht gut behandelt. Ich glaube, bei Manchester United einen Kollegen von Messi nicht gut behandelt. Darum ist der Messi, glaube ich, vorne hergestanden und hat da mit den die Ohren gemacht, irgendein Symbol, irgendeine Geste.
Es hat ein bisschen passt zum Stil von der Argentinier an dieser WM. Ja. Sehr, sehr hochwertig, tolle Sportsleute.
Weltmeister.
Muss man leider sagen.
So geht's. Nein, ich kann noch das wäre fantastisch für uns, Van Gaal.
Also, stell dir vor, unsere Anregung, Van Gaal anstellen.
Kurzfristig würde er für Stimmung sorgen und wahrscheinlich über manches, sag jetzt mal,
also
ein Mäntel vom Schweigen legen, weil man sich einfach an dem erfreut und sich mit dem beschäftigt und sich wahrscheinlich in Deutschland auch aufregt. Kann doch nicht sein, jetzt muss ich schon ein Holländer.
Mhm.
Das wäre wär sehr spannend. Glaube also, ich aber nicht, dass das...
uns würde es bestens unterhalten. Der Mann ist 72, hat also, eigentlich seinen Rücktritt als Trainer gegeben, ja. Aber ich meine, zum einen ist noch schnell, also in Deutschland gibt es ja die schöne Tradition vom Comeback von holländischen Trainern, wie der Huub Stevens auf Schalke mehrfach bewiesen hat. Für so Rettungsmissionen, das wäre jetzt etwas Vergleichbares eigentlich. Einfach ja, ein, zwei Stufen höher. Louis van Gaal bis nächsten Sommer. Er müsste ja noch wirklich nur bis zu der EM24 daheim in Deutschland für die Deutschen machen.
Ja.
Also wir sind uns
einig. Warum nicht?
Sollen wir machen.
Ich wäre dabei.
Gut.
Würde mich freuen.
Apropos Anregungen.
Wir haben noch weiteres im Köcher.
Der Stefan Scherrer kommt aus dem Handbau, wagt sich jetzt ja, in die Kühlbox, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das wissen wir gar nicht, wo er landet. Er ist auf jeden Fall der neue Präsident vom Schweizerischen Eishockey-Verband. Und gerade dort in eine Situation, die, vorsichtig gesagt, leicht verfahren ist zwischen Verband und Liga, dort ist man sich nicht ganz grün, zwischen den verschiedenen Interessen, ja, klaffen doch mittlerweile, klafft das eine oder andere Loch. Also da geht es zum Beispiel um die Erhöhung der Ausländerzahl, wo die Schweizer National League durchgesetzt hat. Man spielt mit 6 Ausländern seit einer Saison, das hat man auf Seite vom Verband der Nationalmannschaft überhaupt nicht lustig gefunden, hat das auch mehrfach kundgetan, was dann wiederum auf Clubseiten jetzt nicht unbedingt für Euphorie gesorgt hat. Jetzt ist mit dem Michael Rindlisbacher der Vorgänger weg, Stefan Scherrer neu dabei. Was geben wir dem für Anregungen?
Diverse. Da wird vor allem als Mediator gefragt sein. Eben, du hast es schon gesagt, die Leute sind zum Teil heillos zerstritten, das finde ich... zum Teil auch sehr kleinkariert, also da geht es nicht mehr um das grosse Ganze, sondern auch um Egos. Die einen werfen den anderen das vor. Jetzt hat Schweizer Hockey, obwohl es eigentlich ein recht grosses Business ist, für unsere Verhältnisse ist immer noch sehr klein, es ist immer noch ein Nischenprodukt Hockey, also niemals mit Fußball vergleichbar. Darum mahne ich immer zur Vorsicht, wenn man sich so auf den Test rauslässt. Und der Stefan Scherrer wird die Aufgabe haben, jetzt die Liga und den Verband, obwohl er eigentlich Verbandspräsident ist, muss er sich der Liga annähern mit seinen Leuten, weil schlussendlich sitzt die Liga am längeren Hebel. Die haben das Geld und der Verband braucht das Geld. Das ist ganz einfach. Also sitzt du am kürzeren Hebel. Du hast es ja schon angesprochen, Äußerungen, permanente Kritik, fast inflationär bezüglich Ausländeranzahl, geäussert vom Lars Weibel, vom Nazi-Direktor, mehrere Mal. Das ist natürlich nicht seine Aufgabe. Er kann einmal vielleicht sagen, ob er das gut findet oder nicht, aber nachher wird es Systemkritik und das ist tatsächlich nicht seine Aufgabe. Hat nachher der Dennis Wosch auf den Plan gerufen, der Geschäftsführer von der National League, wo man dann quasi von der Kette lassen hat, um dort entgegenwirken. Und das ist genau dann geht es um Egos. Also das nützt die Schweizer Hockey schlussendlich nichts. Wir müssen an einem Strick ziehen können. Das klingt jetzt so wahnsinnig romantisch.
Staatstragend, was du das erzählst.
Müsste aber eigentlich möglich sein, weil eben, wir haben ja gar nicht so viele Funktionäre, wenn man sich mal überlegt, wir haben einen Verbandspräsidenten, wir haben einen CEO vom Verband und einen Sportdirektor. Das sind 3 Leute, mehr gibt es nicht. Bei der Liga nimmst du eigentlich den CEO, der Wosche und die CEOs der Clubs, die haben dann wieder eine andere Funktion, die sind auf einer anderen Ebene. Aber in dieser Auseinandersetzung sind es eigentlich 4 Leute, die sich bekämpfen. Dann kommt noch der Schiedsrichtervertreter dazu, der auch wieder eine besondere Rolle spielt. Und da hast immer das Gefühl, niemand denkt irgendwie daran, dass es eigentlich nur miteinander geht. Das klingt jetzt auch wieder sehr sozialromantisch, ich weiss. Aber es ist tatsächlich so. Du brauchst Zusammenarbeit im Schweizer Hockey. Beispiel, Nazi braucht noch einen Hauptsponsor in 2026, in 3 Jahren. Ja, haben wir Time-WM schon gespielt. Geht nicht mehr so lange. Auch im Hinblick dorthin musst du einfach schauen, dass du das Zeug hast, gemeinsam vermarkten. Eben, ein Hauptsponsor muss noch her. An der WM kommt der nicht zum Tragen, das ist klar. Aber für die ganze Vorbereitung, die wichtigen Turniere, die man hat, jetzt auch mit Auftritt gegen Finnen, gegen Schweden, Russen nicht natürlich, Tschechen und so weiter, wo man auch im Rampenlicht ist, das ist wichtig für den Verband, dass er dort Einnahmen generieren kann. Und das funktioniert nicht. Also wenn ich eine Firma hätte, die in Frage käme, zum so einen Verband sponsoren, dann höre ich den Direktor, der sich die ganze Zeit über den wichtigsten Posten beklagt, den man hat, nämlich die National League, die einfach gut funktioniert. Bei aller Kritik, die man kann anbringen kann, die Liga funktioniert. Also das heisst, die Leute gehen schauen. Das ist das Kriterium.
Also da brauchen wir jetzt einen.
Jetzt was? Muss der Scherer muss schlichten. Ja. Er muss Diplomat sein. Er darf kein zu grosses Ego haben oder das zumindest nicht zeigen, weil er, eben, wie gesagt, Demut ist gefragt dort. In dieser Auseinandersetzung zwischen Verband und Liga kann der Verband nur verlieren. Und von dieser Position muss man ausgehen und halt sich dem annähern. Das wäre meine Anregung.
Yeah.
Man kann natürlich auch versuchen, alles zu zerschlagen. Dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Aber als Sieger, also, die Schweizer Hockey kann nur verlieren, wenn sich die nicht finden. Also, Sieger kann es nur einer geben, das ist die National League.
Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man wirklich noch auf so ein bisschen rührige Gesten setzt beim Schweizerischen Eishockey-Verband. Der Rindesbacher muss im Scherer symbolisch bei der Amtsübergabe einen Böck überreicht haben.
Das findest du rührend?
Das rührt mich total, weil es ist so gefühlt so 1987 oder so hat man das Foto gemacht davon und das wäre dann gross, ja, in eine Zeitung gekommen. Also so ein bisschen analog zum kann ich reden, das bringt mich gerade durcheinander, so zum Spatenstich. In Lokalzeitungen und nicht falsch verstehen, Lokaljournalismus ist und bleibt die Königsdisziplin von unserer Branche. Aber im Lokaljournalismus läuft einem das manchmal über den Weg, das Genre. Spatenstich sind meistens mittelalte Männer mit Schnauz, die alle Spaten in den Fingern haben und dann wird irgendwie die neue Abfallverbrennungsanlage oder meinetwegen ein Schützenhaus oder ein Spielplatz für den Kinski oder was auch immer. Da gibt es ja alle möglichen Bauwerke, denkbar.
Bei der Gelegenheit
wird auch mal symbolisch Spaten gestochen.
Bei dieser Gelegenheit sind auch das Wort «Hundsverlochen» erfunden worden. Übrigens,
im Zusammenhang mit
Lokalberichterstattung. Alles ein bisschen gemein, was du jetzt da erzählst. Aber,
wieso? Gut, der Böck reizt
ja, aber wundert dich das in einer Branche, die heute noch
ja
bei der Übergabe vom Meisterpokal ein Böck in ein fürchterliches Gebilde, das sich Pokal nennt,
Plexiglas-Schirmständer,
stimmt das?
Reingeworfen,
das ist so etwas wirklich Bizarres, der Pokal. Erstens mal gelb, sehr grusig. Keine Silberware, nichts. Kein Tafelsilber. In dieser Branche wunderst du dich, wenn Böcke überreicht werden. Hm. Würde Kanadier zum Beispiel nie passieren. Selbst die Schweden, die jeweils mit goldigen Helm auftreten, wenn sie Weltmeister werden, würden so etwas, das würden sie ablehnen, so etwas. Also so ein Pokal, wo man einen Böck reinwirft. Gibt es nicht.
Jemand anders, dem kommt das auch nie in Sinn.
Rudi Völler
und, glaube ich, der Vertreter vom wunderbaren Rugby-Sport, der uns beglücken seit dem vergangenen Freitag, der Rugby-WM in Frankreich läuft. Und das ist jetzt nicht sehr kontrovers zwischen uns, weil wir sind beide begeistert. Jetzt kann man sagen, einfach zu begeistern, simple Gemüter, geschenkt, nehmen wir so hin. Aber tatsächlich Also, abgesehen davon, dass IGAS Freund von der neuseeländischen Sportkultur doch recht erschüttert war am Freitagabend, nachdem ich gesehen habe, wie sich die All Blacks vorführen von den Franzosen im Eröffnungsspiel. Ein schönes Turnier bis jetzt. Gut etwas los. Grossartige Figuren, auch das. Also, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob wir jedes Wochenende wieder Rugby schauen. Sonst, also, die tauchen dann auch vier Jahre auf der WM-Bühne auf und dann staunt man darüber, was sich da alles tummelt auf den Rugbyplatz. Und vor allem die Umgangskultur auf dem Platz. Diese Anregung hätte ich an den Rest der Sportwelt.
Ja.
Schaut doch Rugby und überlegt euch, könnten wir ja da etwas abschauen?
Es könnten sich einige etwas abschauen, in verschiedener Hinsicht. Zum Beispiel Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Spieler, Schiedsrichter und, sagen wir, VAR, heisst im Rugby anders, ich glaube TMO. Aber meinetwegen, die Kommunikation, also der Schiedsrichter gehörst du eigentlich permanent während dem Spiel. Sogar während spielend, wenn es ein Scrum gibt, gibt er die Anweisungen, tak, 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 und nachher gut, weiter, halt, nein, du nicht. Während es irgendwo zum Tackle kommt und Spieler wollen eingreifen, sagen, nein, du darfst jetzt noch nicht zurück, bitte zurück, dann gehen sie zurück. Es gibt eine Strafe. Also du bist laufend informiert darüber, was da vor sich geht. Selbst als, wenn man es, wie du es angesprochen hast, wir schauen nicht jedes Wochenende Rugby. Also Club Rugby ist ein bisschen, ich schaue gerne die WM, ja.
Klassische
Mode-Fans. Oder Six Nations, was das Jahr war, ist wieder etwas anderes. Wirklich faszinierend. Aber eben, so holst du auch die Leute ab. Also der zuschaut, selbst wenn er nicht genau weiss, wie viele Punkte es ein Try gibt, eine Conversion, eine Penalty, ein Dropkick, ist ja gleich. Aber er wird durch das Spiel geführt. Und sie versuchen es auch immer wieder zu erklären. Jetzt war wieder eine Kontroverse am ersten Wochenende wegen Kopfkontakt, also wenn sie ineinander reinspringen bei Tackles. Und zum Head against Head, dann sollte es eigentlich eine rote Karte geben. Das gibt es jetzt aber nicht in jedem Fall. Es gibt Upright Tackles und so weiter. Also Kontroverse wie beim Fußball oder beim Hockey bei diesen VAR-Entscheidungen. Man fragt sich, warum nicht. Die machen sich jetzt Sorgen, nicht man so die Leute abschreckt, aber das glaube ich nicht. Weil es ist so etwas anderes, als man sich von Fußball und Hockey zum Beispiel gewöhnt ist, bezüglich wie man durch diese Videoentscheidungen auch durchgeführt wird.
Also das Spannende ist ja, man hört tatsächlich, und ich empfehle wirklich jedem und jeder mal reinzuschauen, läuft jetzt jeden Tag, laufen mehrere Match. Man wird vom Videoschiedsrichter zusammen mit dem Feldschiedsrichter im Prinzip durch den Entscheid durchgeführt. Der Videoschiedsrichter ist sogar im Bild, also kann sich auch nicht verstecken. Könnte man jetzt auch umgekehrt sagen, es ist etwas, was im Fußball ja ein bisschen auch ein Umding ist. Man kommt nicht mit, über was wird jetzt diskutiert. Dann heisst ja, es wird etwas gecheckt. Was checken wir denn? Warum checken wir nicht weiter? Warum sagen wir dem Schiedsrichter, dass er sich das anschauen? Beziehungsweise, was wird nachher besprochen, wenn der Schiedsrichter rausgeht und schaut? Was kommt er denn gesagt über? Welche Szene kommt er präsentiert über? Dann gut, das kommt man zum Teil mit über. Aber warum? Was ist Kommunikation in dem Moment? Also, man macht es transparent und ich glaube, man nimmt durch das der Technologie, die ja dann in traditionsbewussten Sportarten sehr oft eben der Vorwurf aufkommt, ja, das wird jetzt alles noch komplizierter und noch mühsamer und undurchschaubarer. Man nimmt dem kompletten Boden, weil es ist eben das Gegenteil von undurchschaubar. Es ist jeder Satz, der geredet wird, ist für die ganze Welt hörbar und so sollte es auch sein. Also warum sollte die etwas zu verbergen haben? Wo dort reden. Also die machen,
und
ich glaube, von dem dürfen wir auch ausgehen, in einer Schweizer Super League zum Beispiel, wo wir jetzt ganz nahe bei unserem Heimatgeschäft sind. Die Leute machen ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen. Da kann man darüber diskutieren, wie gut das sie machen. Sie würden für wahnsinnig viel Goodwill sorgen, wenn klar würde, mit welcher Ernsthaftigkeit, dass man über so Themen diskutiert in der Drucksituation, wo man ja offensichtlich ist. Also spannenderweise hat ja die Schweizer Schiedsrichter nach Ende von der letzten Saison tatsächlich noch den Ausschnitt gezeigt von der Kommunikation zwischen VAR und Schiedsrichter bei dem Match mit der lachhaften Schwalbe vom Bledian Krasnici, wo beim Derby vom FCZ in Basel oder beim Klassiker, muss man ja sagen, weil alles ein Klassiker ist, beim ewigen Duell zwischen Basel und dem FCZ dort, mit der Schwalbe der Penalty rausgehalten hat. Man hätte ja, also das wird ja offensichtlich aufgezeichnet, logischerweise, man könnte das grundsätzlich zugänglich machen. Warum nicht? Ich würde es sehr begrüßen. Von Verbandsseite wird es jetzt wieder heissen, ja. Natürlich ist das von der UEFA nicht vorgesehen, von der FIFA nicht vorgesehen, darum kommen wir nicht auf die Idee. Ich würde es mir als Schweizer Verband, der aus recht wenigen Mitteln im Schiedsrichterwesen viel muss machen, könnte man wahnsinnig viel Gutwill sich erarbeiten, wenn man sich ein Vorbild nehmen und eben die Anregung von unseren Freunden mit dem ovalen Ball, einförmigen Ball, würde annehmen.
Das würde allen gut tun. Aber die Kommunikation muss man sich überlegen, ob man das alles übertragen will. Also permanent hörst du, was die Spieler sagen, was der Schiedsrichter sagt. Das ist Transparenz. Darum müssen die auch, sie dürfen sich eigentlich nichts erlauben. Das ist auch das Problem, das man im Fußball vor allem hat. Die Kommunikation, die dann überschnell, die Engländer sagen, Dissent, also man kritisiert den Schiedsrichter, man versucht ihm Anweisungen zu geben, man zeigt Karten und so weiter. Ist beim Rugby auch einmal passiert, ein Spieler ein Symbol gemacht vom Bildschirm. Da hat der Schiedsrichter sofort den Captain hergerufen und gesagt, das will ich nicht. Das passiert noch einmal, dann gibt es eine rote Karte, und dann zuerst eine gelbe Karte und dann eine rote. Also das sind Anweisungen ziemlich klar, da kriegst du auch mit, was läuft. Und das würde im Fußball auch helfen, da würde man sich viel einfacher machen. Da würde man nämlich auch jedes Mal etwas mitkriegen, wenn ein Spieler sich unflätig verhalten dem Schiedsrichter gegenüber. Und dann hast du Transparenz, du musst nicht Aussage gegen Aussage stellen, sondern jeder gehört es.
Gegenargument. So müsste es
eigentlich sein.
Gegenargument. Im Rugby ist natürlich die Kultur immer schon so, dass man sehr respektvoll miteinander umgeht. Es gibt ja das BOMO in Großbritannien, dass Rugby ein Hooligansport ist, der von Gentlemen gespielt wird und Fußball dagegen ein Gentlemansport, der von Hooligans gespielt wird. Das kommt dann dort irgendwo raus, dass man immer ja schon sehr in dem Sinne höflich tatsächlich miteinander umgegangen ist, ist das Risiko natürlich auch kleiner, dass man eben einen Schiedsrichter an Karren gefahren überkommt. Also wahrscheinlich hat man ja auch gesagt, man kann die Kommunikation freigeben, weil man an einem Füßen kann sagen, hey, da geht es eigentlich ganz vernünftig zu. Aber, wie bei dir, man könnte sich, wahrscheinlich würde es einen angenehmen Effekt haben oder einen positiven Effekt haben. Bis demnächst. Danke so fürs Zuhören.
Danke für
Wiederhören.
Pro und Konter.
Jeden Abschlag ist entscheidend, Zubi. Jeden Abschlag ist entscheidend. He, so können wir den Gegner aufbauen oder eben nicht. Carlos, excellent. Excellent. Ja, excellent. Excellent, Premier Vita. Excellent. He? Hakan, nicht so egoistisch. Einmal hätten mit dem George hätten sie noch einen Doppelpass spielen. Mit dem George. Ja, dann spielt sie ihn direkt. Hakan! Niemand ist perfekt, Hakan. Als Anregung, Hakan. Doch nicht als Kritik. Damino mal. Jetzt sind wir da, wir werden in Europa gehen.